Ja, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, das Stadtgespräch Podcast aus Reda-Wiedenbrück. Heute spreche ich über ein Thema, das Millionen Menschen betrifft und ja doch viel zu selten im Mittelpunkt steht. Da haben wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Alleinerziehend in Deutschland. Mein heutiger Gast ist Sarah Buschmann, Gründerin der Plattform Solomütter. Sie ist Selbstmutter, Kommunikationsstrategin und Vereinbarkeitsmanagerin. Da sprechen wir auf jeden Fall gleich auch noch drüber. Und sie hat ein Buch geschrieben, welches am 3.9. erscheint. Das Buch, das du vor dem Alleinerziehen gelesen haben musst. Ja, wir sprechen heute über ihre Geschichte, über politische Baustellen, über das, was Alleinerziehende wirklich hilft und denken. Und ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo Sarah.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Ja, erzähl mal, erzähl mir erstmal was über dich und dann so, was das alles, wie das alles in Rollen gekommen ist bei dir.
Ja, ich bin mittlerweile, ich wundere mich immer selber, 46, werde dieses Jahr noch 47 und bin vor 7 Jahren selbst alleinerziehend geworden und habe das, was mich da erwartet hat, nicht selbst erwartet. Also ich bin tatsächlich ganz schön überrannt worden von dieser ganzen Situation und habe gedacht, so schlimm kann das doch heutzutage in Deutschland eigentlich nicht mehr sein. Ich hatte auch damals schon viele alleinerziehende Freundinnen, die ich so im Leben begleitet habe und habe aber, als es mich selbst dann betroffen hat, erst gemerkt, wie sehr sich das Leben ändert, wenn man alleine verantwortlich ist für ein Kind. Und ich war damals schon in Anführungszeichen recht alt. Ich bin mit 39 Mutter geworden, habe dementsprechend in der Zeit eigentlich auch, ich sage jetzt eigentlich, der Hintergrund kommt vielleicht gleich, noch einen guten Beruf gehabt. Und ja, trotzdem hat mich das dann eiskalt erwischt und ich habe natürlich auch, oder nicht natürlich, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zu, sich Hilfe zu suchen ist was Wichtiges und das habe ich relativ schnell tatsächlich für mich erkannt und auch gemacht. Und habe dabei aber gemerkt, dass es so speziell für meine Zielgruppe an Frauen relativ wenig Hilfe gab. Es gab oft so diesen defizitären Blick auf Alleinerziehende, den ich auf mich überhaupt nicht hatte. Und habe gedacht, naja, wo gibt es denn jetzt Hilfestellungen für Frauen wie mich, die im Berufsleben stehen, die wissen, was sie wollen, die einfach jetzt nur speziell für diese Lebenssituation Unterstützung brauchen und nicht für den Rest. Und das habe ich nicht gefunden und damals habe ich dann gesagt, ich kam eben selber aus der PR, aus dem Marketing. Mein alter Chef hatte selber auch eine gemeinnützige Organisation gegründet und habe mich dann inspirieren lassen und habe gesagt, dann mache ich eben das, was mir hier gerade fehlt und habe dann eben Solomütter gegründet.
Ja, stark. Also so die Initiative wirklich so zu ergreifen und zu sagen, okay, dann mache ich es halt selber, um anderen zu helfen. Super. Und mittlerweile seit 5 Jahren, ne?
Ja, im März jetzt, glaube ich, ne? 5 Jahre, genau.
Wahnsinn. Wie hat dich denn allgemein dieser Übergang ins Alleinerziehen geprägt? Also weil da, du sprichst ja auch viel über Politik und auch fachlich und bist ja mittlerweile wirklich Expertin auf dem Gebiet, würde ich behaupten.
Ich habe das ja eben schon mal so angedeutet. Also ich habe tatsächlich, als ich schwanger wurde, habe ich als Presse- und Marketingleiterin in einem großen Kunstbuchverlag in Berlin gearbeitet. Meine Abteilung, wenn ich das mal so nennen darf, hatte knapp 10 Mitarbeitende. Und ich hatte da wirklich einen guten Job, der war gut bezahlt, aber er war befristet.
Okay, ja.
Und ich war dann quasi, meine Schwangerschaft war nicht geplant. Meine Tochter hat mich mal irgendwann gefragt, Mama, habt ihr euch mich gewünscht? Und dann habe ich gesagt, nein, du warst eine super tolle Überraschung, über die ich mich jeden Tag freue. Und dementsprechend lief sozusagen der Geburtstermin meiner Tochter, war damals angesetzt, sie ist da nicht gekommen, aber war angesetzt für den 1. Januar und mein Arbeitsvertrag lief am 31.12. aus.
Also direkt den neuen Job
noch
quasi
Fragen.
So.
Ja, und eine der größten Konsequenzen, würde ich sagen, ist tatsächlich, dass ich heute, 7 Jahre später, ich bin alleinerziehend geworden, da war meine Tochter noch kein Jahr alt und eben heute, rund 7 Jahre später, konnte ich an meine berufliche Zeit damals tatsächlich bis heute nicht anknüpfen. Also ich arbeite weit unter dem, was ich eigentlich möchte und was ich eigentlich kann. Aber in Teilzeit führen, das gibt es teilweise in Großstädten.
Ja.
In Ostwestfalen habe ich noch von keinem Führungstandem gehört, was natürlich schade ist. Ne?
Das ist sehr, sehr selten. Ich kenne tatsächlich einen Fall, wo es so ist, aber sehr, sehr, sehr selten. Und das ist eigentlich schade.
Ja.
Aber da sprechen wir heute, glaube ich, auch noch mehr drüber.
Ja, also das ist zumindest also die berufliche Seite und die bringt natürlich auch vieles mit sich. Ne? Also ich habe damals, meine Tochter ist in Berlin geboren. Ich bin damals hier nach Reda-Wiedenbrück gezogen, wo ich zur Schule gegangen bin. weil meine Eltern und mein Bruder hier leben und weil das eben für mich eine Möglichkeit war, auch Unterstützung und Hilfe zu bekommen. Trotzdem fehlte mir natürlich vom Tag 1 an das Geld, ne?
was ich
vorher verdient hatte. Und das war alles auch mit den Ämtern und so weiter nicht einfach. Ich habe dann, als meine Tochter im Januar ein Jahr alt wurde, habe ich einen Monat später in Teilzeit wieder angefangen. Habe aber dann letztlich so wenig verdient, dass es vorne und hinten nicht gereicht hat. Und dann kam Corona, der Vertrag damals war auch befristet auf 2 Jahre. Und als ich dann von dem kleinen Gehalt auch noch Arbeitslosengeld bekommen habe, da war dann alles zu Ende.
Ja,
ne?
Also
tatsächlich, und das, die Geschichte erzähle ich immer ganz gerne, auch für den Einstieg mal, um den Menschen klarzumachen, selbst wenn man vorher noch so einen guten Job hatte, diese Armutsbedrohung, wenn man alleinerziehend ist, die kann jedem und jeder passieren.
Ja.
Genau aufgrund solcher Verkettung unglücklicher Umstände,
tatsächlich. Also es ist auch, wenn ich bei Solomütter, also bei euch auf der Webseite war und die Zahlen gesehen habe, da ist ja extra Zahlen und Fakten, da wird einem ja wirklich schwindelig. Es ist ja wirklich nicht schön, ne? Und wie was normal Doppeleltern, wenn beide arbeiten gehen, was die haben, was man alleine hat, das reicht ja für die Miete teilweise schon mal gar nicht mehr heutzutage.
Ja, da kommen wir, glaube ich, nachher auch nochmal zu, ne? zu dem Thema. Was ich dann noch auch schwierig finde, weil du ja eben so gefragt hast, was hat den Übergang geprägt? Tatsächlich auch die gesellschaftliche Wahrnehmung. Ich habe immer gedacht, heutzutage ist es völlig normal, auch alleinerziehend zu sein. Dazu muss man vielleicht mal sagen, jede fünfte Familie ist eine alleinerziehende Familie in Deutschland. 20% der Familien, das sind also nicht wenig. Trotzdem gibt es diesen Blick, ne? Also es gibt Vorurteile, es gibt Stigmata und sicherlich im ländlichen Raum und im kleinstädtischen Raum auch etwas mehr als in Großstädten. Und es wird immer komisch auf die Alleinerziehenden geguckt, ne? Mit einem gewissen Vorurteil, mit, was ist denn da passiert? Ja, warum hat das denn nicht gehalten? Die hatten doch ein Kind. Kann man sich da nicht zusammenreißen oder muss man sich da nicht zusammenreißen? Bis hin zu, ach, die war schon immer ein bisschen kompliziert. Kein Wunder, dass das bei der jetzt nicht funktioniert hat.
Aber es ist
halt
komisch,
ne?
Dass das so schon auf die Frauenrichtung geht, oder?
Über 80% der Alleinerziehenden sind Frauen, heute immer noch. Und das ist immer dieser, ne, sie hat es nicht geschafft. Das ist auch immer mit so ein bisschen Scheitern verbunden, ne? Und das ist natürlich schade. Und wenn man dann sich auch mal entscheidet, eine Zeit lang vielleicht alleine zu sein, dann kommt halt auch oft die Frage, ja, aber warum suchst du dir nicht wieder einen oder, ne? Also erst dann scheint man als Familie in Deutschland wieder heile zu sein, ne? Wenn man dann als alleinerziehendes Elternteil oder alleinerziehender Elternteil wieder jemanden hat, dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Ja, sonst
ist
man nicht vollwertig. Ja. Ne? Also komplett wahnsinnig.
Das ist schon spannend. Und diese ganzen Themen zusammen, die haben mich dann tatsächlich, würde ich sagen, politisiert.
Ja.
Ich war immer schon politisch interessierter Mensch, eher so, sage ich mal, im rot-grünen Bereich. Auch früher schon Punkmusik gehört und sowas. Ne? Also das heißt, grundsätzlich habe ich mich für die Themen immer schon interessiert und dass dann eben so sozial-gesellschaftliche Themen dazugekommen sind, das liegt jetzt eben an dieser Situation und natürlich auch daran, dass ich eine Tochter habe und mir wünsche, dass sie es, was diese Themen angeht, vielleicht in hoffentlich nicht schon 10 Jahren, sondern weil ich nicht in 10 Jahren Oma werden möchte. Aber wenn sie eben mal so weit ist, dass sie an Kinder denkt, wenn sie es denn möchte, auch das ist ihre freie Wahl, dass sie da es ein bisschen einfacher hat, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es möchte, ohne dass da komisch drauf geguckt wird.
Ja, absolut. Jetzt sind wir schon bei Politik gewesen, dann greife ich mal ein bisschen vor. Wenn du eine Sache jetzt heute ändern könntest an der Politik und das wäre sofort umgesetzt, was wäre das denn?
Das hattest du mir ja gesagt, da habe ich auch drüber nachgedacht, aber so ganz einfach ist das natürlich nicht. Ne? Also das sind viele Dinge und ich glaube, übergeordnet muss man einfach sagen, ist es das, dass man sich wünscht, dass die Politik Alleinerziehende deutlich mehr mitdenkt, einfach in allen möglichen Bereichen.
Ja.
Das spiegelt sich meiner Meinung nach aber auch darin, dass wir sagen, wir haben im Moment auch einfach aus meiner subjektiven Sicht keine gute Familienpolitik. Und die Alleinerziehenden sind ja dann nur das Brennglas, ne? Also Alleinerziehende leben in den Ländern gut, in denen auch die gesamte Familienpolitik gut ist und die Frauenpolitik
logisch,
gut ist.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das würde ich sagen. Aber es sind natürlich solche Dinge wie Besteuerung. In Deutschland haben wir das Ehegattensplitting immer noch, was dafür sorgt, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten, es das klassische Ernährermodell noch sehr häufig gibt. Und gerade diese finanzielle Ungleichheit zwischen Frauen und Männern auch in einer Partnerschaft, weil Frauen eben mehr Care übernehmen, sorgt dann letztlich dafür, dass man, wenn man alleinerziehend wird, als Frau in finanzielle Probleme kommt, ne?
Ja, absolut. Also das ist schon, wie vorhin schon gesagt, wie soll man sich denn dann noch eigentlich ein Leben finanzieren können?
Ja, ein großes Thema in Deutschland ist auch Unterhalt. Das war jetzt gerade auch wieder Tagesschau, ZDF, überall hoch und runter. Der Staat hat letztes Jahr 3,4 oder 3,5 Milliarden Euro Unterhaltsvorschuss gezahlt. Das ist das Geld, was eben Elternteile, die eigentlich zum Unterhalt verpflichtet werden, nicht bezahlen. Ja. Und unser Staat treibt ungefähr 10% davon wieder ein.
Ach, das ist ja Wahnsinn.
Und das, finde ich, ist auch was, wo man dann sagt, da beginnt das ja auch, dass es alle angeht.
Ne? Ja,
also
das
zahlen
absolut.
Du und ich und wir alle mit unseren Steuern zahlen für diese säumigen, nicht zahlenden Elternteile.
Ja.
Feministisch könnte ich jetzt sagen, wenn 80% der Frauen alleinerziehend sind, meistens Männer.
Ja,
wobei das nicht immer so ist, ne? Not all men. Also tatsächlich muss man das natürlich auch sagen, aber es gibt Statistiken auch dazu, die sagen, 70 bis 80% der nicht zahlenden Elternteile könnten zahlen.
Das finde ich so, man hat doch einfach die Verantwortung dafür, wenn ich ein Kind in die Welt gesetzt habe, habe ich auch die Verantwortung dafür.
Und es ist ja so, dass der andere auch zahlt. Also es ist, ich habe in, in meinem Buch auch viel mal geguckt, wie ist denn eigentlich die Geschichte der Alleinerziehenden.
Ja.
Und da ist schon sehr früh, taucht auf, auch Anfang des 19. Jahrhunderts und so weiter, taucht dieser Gedanke auf, Frauen hängen Männern Kinder an, um damit Geld zu verdienen.
Ja.
Also und wenn man das mal sich realistisch anguckt, dann muss man sagen, kein Unterhalt der Düsseldorfer Tabelle, aus, das ist vielleicht bei superreichen privat ausgehandelter Unterhalt für Mutter und Kind, was auch immer. Aber kein Unterhalt der Düsseldorfer Tabelle wird in irgendeiner Form dafür sorgen, dass eine oder ein Alleinerziehender reich wird.
Ja, absolut.
Kinder kosten Geld, auch relativ viel Geld. Ja. Da gibt es ja auch Zahlen zu, ich habe die jetzt nicht im Kopf, aber das ist immens.
Mhm.
Und der Unterhalt, der fließt, natürlich fließt der ins Kind, aber der fließt auch in die Miete, der fließt in ein Auto. Und wenn man Mutter wird, ist es auch tatsächlich so, dass man das Lebenserwerbseinkommen, dass das rapide sinkt. Frauen haben eh schon ein geringeres als Männer. Da sinkt das dann eben nochmal. Bei Alleinerziehenden sinkt es nochmal. Und diese ganzen Verluste, die müssen ja auch in irgendeiner Form ausgeglichen werden.
Absolut,
ne?
Klar. Wie wird das gerechter aussehen, meinst du, so eine Düsseldorfer Tabelle, wenn man die aufsetzen würde?
Ich weiß gar nicht, ob es da groß mehr Gerechtigkeit gibt bei den Sachen, die jetzt schon so ausgerechnet sind. Wichtig wäre gerade da, wo wenig ist. Da setzen wir uns mit Verbänden zusammen ein, auch eine Freundin von mir, dass gerade da, wo kein Unterhalt fließt, wo wir eben drüber gesprochen haben, das, was der Staat zahlt, da ist es tatsächlich so, jetzt wird es so ein bisschen kompliziert, jede Familie in Deutschland bekommt ja Kindergeld.
Mhm.
Und bei getrennten Eltern, also zum Beispiel wie bei mir, ist es so, dass dieses Kindergeld zur Hälfte vom Unterhalt abgezogen wird. Das bedeutet, der Vater meiner Tochter hat Anspruch auf das halbe Kindergeld und darf 125 Euro vom Unterhalt abziehen. Und das, was dann übrig bleibt, laut Düsseldorfer Tabelle, nach seinem Verdienst, bekomme ich als Kindesunterhalt.
Ja.
Das heißt schon mal, dass bei alleinerziehenden Familien, wenn die Kinder im Residenzmodell leben, zum Beispiel so wie bei mir, Residenzmodell bedeutet hauptsächlich bei einem Elternteil, dann ist in dieser Familie, wo das Kind hauptsächlich lebt, fehlen schon mal 125 Euro.
Richtig.
So. Und wenn das Ganze jetzt sich noch weiter dreht und der andere Elternteil gar nicht bezahlt, sondern der Staat einspringt, dann werden 250 Euro von der Düsseldorfer Tabelle abgezogen. Das heißt, diesen Familien, wo eh das Geld schon knapp ist, fehlen 250 Euro. Also da kommen wir dann auch in diese tiefen politischen Sachen. Ne?
Ja.
Was ist staatlich eigentlich hier nicht richtig geregelt? Und das sind eben Wahnsinn. So Dinge, die sich beim Unterhalt dringend ändern müssen. Ja. Und natürlich, das ist sicherlich ein unpopuläres Thema bei Unterhaltsprellern, aber ich finde ganz klar, der Staat muss gucken, ob sie die 3,5 Milliarden nicht vielleicht einsparen könnten. Ne?
Absolut. Also ich habe so einen Fall im Bekanntenkreis und da denke ich auch, wie kann man nur?
Und das ist nicht selten. Ne? Also das ist tatsächlich natürlich wieder nicht alle, aber es ist eben auch nicht selten.
Okay.
Häufig ist es auch so, dass die alleinerziehenden Elternteile auf Unterhalt verzichten, weil sie Streit aus dem Weg gehen möchten. Also das gibt es auch häufig.
Ja.
Da muss man dann aber, ich jetzt als Expertin muss dann direkt eine Warnung aussprechen, weil da tatsächlich Probleme auftreten, wenn es dann an Sozialleistungen geht. Mhm. Also heißt, wenn ich irgendwann mal Hartz IV bekomme oder wenn ich Wohngeld bekommen möchte, Kinderzuschlag, was auch immer, wenn ich nicht wenigstens versucht habe, den Unterhalt einzutreiben, dann wird da gekürzt. Ja. Also das ist auch alles nicht ganz einfach, ne?
Also da muss man schon wirklich fast studiert für haben, um da durchzublicken. Und ich glaube, in deinen 5 Jahren, die du damit zu tun hast, hast du quasi ein Studium gemacht. Aber wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen weg von der Politik und gehen mal wieder in den Bekanntenkreis. Was ist denn eine Erkenntnis, die du jemandem mitgeben würdest oder Familie mitgeben würdest, die vielleicht kurz vor einer Trennung stehen?
Vielleicht erstmal, damit sich gar nicht schlecht anhört, dass eine Trennung ist nicht das Ende des Lebens. Ne? Also das ist vielleicht schon mal ganz wichtig. Es passiert in den besten Familien und das ist im Endeffekt eigentlich auch nichts Schlimmes. Und deswegen habe ich auch in meinem Buch gesagt, ich appelliere an jeden in guten Zeiten, sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Dann ist man einander wohlgesonnen und dann kann man vielleicht einfach mal gucken, was wäre denn für uns, wenn es irgendwann mal kommen würde, die bestmögliche Lösung. Ne? Wie stellen wir uns das vor? Und dann kommt man eben auch in solche Überlegungen, wie teilt man sich eine Berufstätigkeit auf, schon während die Kinder da sind. Ne? Ist es wirklich so, wie es ja in fast allen Fällen ist, dass die Mutter zurücksteckt? Ja. Wie kann man dann aber vielleicht als Paar schon gucken, dass man das ausgleicht? Vielleicht gibt es eine Lebensversicherung für die Mutter. Vielleicht gibt es irgendwie Sparverträge, wo dann irgendwie eine Differenz angespart wird oder solche Sachen. Man kann Dinge in Eheverträgen regeln. Und das ist so für mich immer das, dass ich denke, das ist eigentlich super, wenn man das schafft, als Paar sowas schon mal mitzudenken. Mhm. Ne? Und es ist ja nicht nur die Trennung, es kann auch jemand sterben. Es ist nicht häufig, aber es passiert. Also ich glaube, 4%, 4 oder 6% der Alleinerziehenden sind verwitwet. Irgendwie ist eine relativ kleine Zahl in unserem Alter, aber das passiert auch. Ich habe in meiner Community eine ganz nette Mama, der Mann ist Motorradfahren gegangen, die Tochter war 2,5 und ist nicht wiedergekommen. Mhm. So, und dann steht man auch da. Ne?
Ja, natürlich.
Ganz wichtig ist auch, das Familienmanagement gemeinsam zu denken. Also auch solche Dinge wie Steuererklärung, Passwörter, Versicherungen.
Ja.
Dass da nicht nur einer ist, der über allem die Hoheit hat, sondern dass beide Bescheid wissen. Ne?
Ja.
Wo haben wir welches Geld? Welche Versicherungen haben wir? Und so weiter. Dass man da einfach im Bilde ist, dass man die Dinge auch gemeinsam entscheidet. Was ich total spannend fand, das habe ich bei der Recherche zum Buch auch herausgefunden, es ist immer noch so, dass 1/3 der Paare nicht über ihr Einkommen spricht miteinander.
Wirklich?
Ja.
Das finde ich schon heftig. Ja,
also das sind schon mal für mich so Grundvoraussetzungen.
Ja,
ne?
ja, absolut. Aber ich habe das, wo du es gerade auch sagst, mit verwitwet, ich habe selbst im familiären Kreis gehabt, da hat er sehr gut vorgesorgt. Das waren aber Verträge, da wusste die Frau nichts von. Und die hat hinterher nur gesagt, ja, er hat sich gut drum gekümmert, aber das sind Verträge, die hat man irgendwann in Ordnern gefunden, sonst hätte man davon nie was erfahren. Und das war einfach so, okay, ich kümmere mich um meine Familie, aber es wurde halt nicht drüber gesprochen. Und das ist eben was du ja auch sagst.
Ja.
Lieber einmal offen drüber reden, kommunizieren, im Ernstfall ist es so.
Super wichtig. Und ich habe hier noch, das habe ich mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch sage. Das ist auch wieder so ein Männer-Frauen-Thema tatsächlich. Aber Männer haben nach einer Scheidung 5 Jahre nach einer Trennung einen Einkommensverlust von 10%.
Mhm.
Frauen, jetzt lache ich schon, weil ich natürlich hier meine Zahl suchen muss. Jede zweite Frau lebt alleinerziehend in Armut.
Mhm.
Und das Armutsrisiko von Frauen verdoppelt sich nach der Scheidung.
Ach, Wahnsinn.
Ne? Und das zeigt einfach, wo wir Frauen heute immer noch stehen. Und das ist einfach total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und wie man das dann als Familie regelt, das bleibt am Ende jedem selbst überlassen oder jeder Familie. Ja, ja. Ne? Familien sind ja heterogen, jeder möchte das anders. Ich möchte auch nicht verurteilen, wenn eine Mutter sagt, ich möchte 15 Jahre zu Hause bleiben. Fair enough. Aber dann kümmere dich drum, was passiert wenn es passiert. Ne?
Da wird einem wirklich anders.
Und das muss man sich einfach, diese Zahlen muss man sich vor Augen führen, um dann wirklich zu sagen, naja, vielleicht sollte ich da doch mal vorsorgen. Ne? Und ich finde es immer interessant, 20 Millionen Deutsche haben eine ADAC-Karte.
Ja.
Ne? Da sorge ich vor, falls mal mein Auto steht. Dann zahle ich 80 Euro im Jahr oder weiß ich nicht wie viel so. Und ich heirate ohne jede Vorsorge.
Ja, ja,
ne? Wenn ich mit dem Flugzeug fliege, gucke ich mir die Security Advices an, die Wahrscheinlichkeit abzustürzen. Da ist 0, dann kommen 5 Nullen und dann kommt eine 2.
Aber bei Themen, die wirklich oft vorkommen, da sorgt man nicht vor. Ne? Ja.
Also von daher, so mit solchen Zahlen versuche ich natürlich die Leute auch ein bisschen zu sensibilisieren und zu gucken, hey, macht euch einfach Gedanken. Ja, und das heißt ja nicht, dass es dann eintreten muss.
Nee, absolut nicht. Aber es ist einfach mal, sich darüber im Klaren zu werden, es kann passieren. Und jeder von uns hat im Bekanntenkreis, sei es im größeren Bekanntenkreis, das glaube ich aber nicht mal, jemanden, der alleinerziehend, geschieden ist oder sonst irgendwas.
Ja, da habe ich auch noch, die Zahl kann ich dir auch noch sagen. Es sind nämlich im Jahr 300.000 Erwachsene und 180.000 Kinder, die von der Trennung betroffen sind.
Wahnsinn. 180.000 Kinder, das ist schon Wahnsinn, ja.
Schon viel, ne? Ja. Wenn man dann überlegt, dass da eben es tatsächlich so ist, dass 41% aller Alleinerziehenden armutsbetroffen sind, sind das auch richtig viele Kinder.
Ja, absolut.
Und das darf man eben einfach nicht vergessen. Ne?
Nee, absolut nicht.
Und das ist dann auch das, da werde ich dann wieder politisch, wo ich sage, und da muss der Staat hingucken. Ne?
Ja, ja, richtig.
Ja.
Und da werden sich mit anderen Themen rumgeschlagen, wo man sagt, was ist mit dem wichtigen Thema eigentlich? Ja.
Und Armut ist dann tatsächlich auch ein Thema, was sich leider, auch das zeigen Statistiken, vererbt. Wenn ich aus einer armutsbetroffenen Familie komme, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass sich das im Leben nie ändert. Ne? Mhm.
Ja, man lebt ja irgendwie oft so, wie es einem auch vorgelebt wurde. Ne? Und dann, wenn meine Eltern nicht mit Geld umgehen konnten, dann kann ich häufig auch nicht mit Geld umgehen.
Und das muss man ja dann vielleicht auch noch dazu sagen, weil das natürlich auch immer sowas ist. 71% aller Alleinerziehenden sind aber berufstätig und die sind trotzdem arm. Ne? Also das heißt auch nicht, dass die nicht arbeiten oder faul sind. Das sind ja auch immer so Mythen Annahmen. Ne? Totaler Blödsinn. Die verdienen einfach so wenig, dass das dann hinterher trotzdem nicht reicht oder dass sie aufstocken müssen.
Das ist ja schon traurig, wenn man arbeiten geht und trotzdem am Ende des Monats nicht weiß, wie soll ich mein Kind noch ernähren.
Ja.
Guck dir, dass du die auf die Zahlen, also Wahnsinn, ich sage ja Studium, Frau Dr. Buschmann. Jetzt sprechen wir ein bisschen über dein Buch.
Ja.
Das verspricht dir eine gewisse Vorbereitung auf das ganze Thema. Erzähl uns da mal ein bisschen was zu.
Ja. Es war ein Mammutprojekt, muss ich erstmal vorab sagen. Ich habe immer gedacht, ich habe mich jetzt tatsächlich so lange damit beschäftigt, jetzt möchte ich das auch mal fernab der NGO irgendwie verschriftlichen. Und das war so die typische 80-20-Regel. 80% des Buches habe ich in 2 Monaten geschrieben und der Rest dauerte ein Jahr.
Ja, okay.
Aber jetzt ist es da, das Buch, das du vor dem Alleinerziehen gelesen haben musst. Und das hat genau eigentlich diesen Aspekt. Ne? Ja. Der übergeordnet steht diese Frage, was würdest du tun, wenn du in 6 Monaten alleinerziehend werden würdest? Und einfach die Anregung, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig soll es so ein bisschen aufklären und soll zeigen, was bedeutet alleinerziehend eigentlich 2025 in Deutschland? Weil es häufig so ist, das begegnet mir auch häufig, ja, die Alleinerziehende oder die Alleinerziehenden. Totaler Blödsinn. Wir sind so unterschiedlich wie alle anderen Familien auch. Wir haben Bildungsgrade wie alle anderen Familien. Wir haben soziale, ethnische Herkunft. Alles ist völlig wild und man kann gar nicht sagen, so sieht der oder die Alleinerziehende aus. Ne? Und das war mir wichtig, das auch nochmal zu beleuchten. Und wichtig war mir auch ein bisschen zu beleuchten, wie ist denn aktuell die politische Situation eigentlich für Alleinerziehende und für Frauen. Also es gibt auch so eine allgemeine Einordnung und ganz am Ende gibt es dann tatsächlich nochmal so Experteninterviews, wirklich auch mit Tipps, mit einer Anwältin, mit jemandem, der sich mit dem Beruf auseinandersetzt. Ne? Wie gucke ich vielleicht, dass ich einen Beruf finde, in dem ich als Alleinerziehende gut arbeiten kann. Ich bin schon vor lauter Buch weiß ich nicht mehr was, aber ich habe mit ganz vielen gesprochen, wie sage ich es meinem Kind, ja, ne? So, ja. Da habe ich mich mit einer Expertin zu unterhalten und so weiter, einfach wirklich dann ganz konkrete Tipps.
Ne? Das ist ja sicherlich für Paare dann auch, bevor es wirklich dann so ist wie Vorbereitung, wir sind wieder dabei, einfach interessant, das zu lesen, damit man eben vielleicht auch ein bisschen Vorbereiter ist und auch vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für seine Mitbürgerinnen und Bürger hat und beziehungsweise auch für Freunde und Freundinnen.
Ich bin mal gespannt, weil wir haben mit dem Verlag lange über den Titel diskutiert. Ja. Ich bin auch happy mit dem Titel, aber es ist natürlich so, dass ich gesagt habe, was ist denn, wenn nur einer sich trennen will?
Ja,
und dann
liegt
da ein Buch mit dem Titel, das Buch, das du vor dem Alleinerziehen gelesen haben musst. Ja. Ne? Mal sehen. Also solche Leute müssen sich dann Umschläge von anderen Büchern da drum machen oder einen Jerry Cotton Roman drum wickeln oder so, ich weiß es nicht. Wir werden sehen.
Ja, also total spannend, aber kommt bald raus das Buch und ich bin schon gespannt. Also nach unserem Gespräch weiß ich, glaube ich, schon viel, aber trotzdem werde ich reinlesen. Welche gängigen Mythen über das Alleinerziehen räumst du denn auch in dem Buch mit auf?
Also das allererste, das ist, glaube ich, Trigger Number One für alle Alleinerziehenden. Ich bin ja quasi auch alleinerziehend.
Okay, ja.
Das ist so dieses... Ja. Da denke ich immer, soll ich jetzt schreien, soll ich gar nichts sagen, soll ich anfangen zu heulen, ich weiß es nicht, aber das ist interessant, weil das wirklich häufig kommt, also selbst ich höre das häufig und manchmal sage ich dann einfach gar nichts, was mir zu anstrengend ist, aber grundsätzlich müsste man eigentlich immer bei diesem Satz in die Diskussion gehen und sagen, nein, bist du nicht.
Ja.
Du hast nämlich die Möglichkeit, zwei Einkommen zu erwirtschaften,
ja,
und du hast auch die Möglichkeit, dir Verantwortung zu teilen. Aber insbesondere der finanzielle Aspekt ist natürlich ein Riesenbrett.
Das ist ganz, ganz anderes,
ne?
Ja.
Natürlich. Und häufig wird das eben gesagt, gerade von Frauen, wo die Männer viel arbeiten.
Ja.
Und da muss man sich einfach Gedanken drüber machen, dass das nicht so ist.
Ja.
Und es wäre auch schön, wenn die Leute das nicht sagen, weil das natürlich für jemanden wie mich oder für uns andere Alleinerziehende ist das jedes Mal ein bisschen wie eine Ohrfeige.
Ja,
ne? Wo man
sagen,
denkt,
ja,
nein. Ja, dann habe ich aber noch, also ich habe insgesamt 10 Bullshit-Sätze entkräftet.
Sehr, okay,
ne?
Sehr gut.
Weil ich einfach gesagt habe, das ist für mich auch, da sind halt immer so Punkte. Ne? Also der anderes ist, dem Kind fehlt eine Vaterfigur.
Ja.
Also wie oft ich das höre.
Ja,
ne?
Ja.
Umgekehrt natürlich genauso. Ich habe auch einen alleinerziehenden Papa im Buch, mit dem ich mein Büro geteilt habe. Der lebt alleine mit 3 Kindern.
Mhm.
Der kriegt ständig, du hast der Mutter das Kind weggenommen, der Mutter die Kinder weggenommen, deinen Kindern fehlt eine Mutterfigur. Man so sagt, nein, es gibt nicht die festgelegten Rollenfiguren. Ne? Und da gibt es tatsächlich auch Studien, darüber erzähle ich auch in meinem Buch, dass das, was die Kinder belastet, sind die Trennungen. Nicht, dass möglicherweise ein Elternteil wenig gesehen wird. Das ist auch nicht einfach, sicherlich
natürlich,
in manchen
ja,
Situationen. Aber grundsätzlich ist der Streit, die Trennung, dass das mit den Eltern nicht rund läuft, das belastet die Kinder.
Ja.
Ne?
Also man sieht es ja ganz häufig, auch so bei, man hat es ja selber in der Kindheit auch bei Freunden mitbekommen, wenn die Eltern sich mal getrennt haben und wenn das alles, ich sag mal, gut auseinandergegangen ist, man sich vielleicht einfach auseinandergelebt hat oder sonst was, dann ist das gar nicht so ein Traumata, wie wenn halt wirklich dieser Rosenkrieg dann entfacht einfach.
Und als Beweis habe ich tatsächlich einmal Regenbogenfamilien. Da gibt es Studien zu, dass die Kinder happy sind. Da fehlt auch jeweils eine Mutter
warum
oder eine Vaterfigur.
Ja.
Und gibt es natürlich auch mittlerweile viel Solo-Moms by Choice, also die Frauen, die ohne Männer Kinder bekommen, per Samenspende. Und diese Kinder, das hat eine holländische Studie rausgefunden, die sind mindestens genauso glücklich. Die haben sogar in manchen Bereichen ein bisschen Vorsprung gegenüber Kindern aus anderen Familien. Und das beweist ja, da fehlt ja auch in dem Moment eine Vaterfigur,
im Prinzip,
dass
das
eigentlich dem Kind nicht schadet, dass es die Strukturen und die Umstände sind, die schädlich sind. Und solche Sachen finde ich halt total wichtig, damit mal aufzuräumen. Dann auch sowas, was mich immer gestört hat, da sagen jetzt viele, das verstehe ich nicht, Alleinerziehende sind Superheldinnen. Nö, ich bin keine Superheldin. Ich bin eine Mutter.
Ja.
Ich bin Mensch, ich habe ganz normale Kräfte und in dem Moment, wo andere Leute sagen, du bist eine Superheldin, lösen die mich so aus dieser Gruppe der anderen Leute raus.
Ja.
Superhelden, die
mit
retten noch andere, um die braucht man sich nie Sorgen zu machen. Das ist bei uns nicht. Meine Kräfte sind sehr endlich. Das habe ich in den letzten 6 bis 7 Jahren immer wieder gemerkt und ich bin keine Superheldin. Ne? Und ich finde, damit silenced man so ein bisschen mit diesem Ausdruck. Und das finde ich einfach wichtig, dass man den Leuten solche Sachen ins Bewusstsein gibt, ne? Und sagt so, denkt mal darüber nach, ob das wirklich Sinn macht. Ne?
Ja, man möchte halt nicht auf den Podest gehoben werden, sondern einfach normal akzeptiert werden und behandelt werden. Okay, ja.
Genau. Und dann räume ich eben auch auf, da hatten wir es ja jetzt schon, 71% aller Alleinerziehenden sind berufstätig. Ja. Finde ich immer super wichtig, wieder zu sagen, weil dann kommt ja auch schnell, ja, die sitzen im Staat auf der Tasche oder so, ne? Ja, dass man irgendwie mit sowas aufräumt, dann viele sind jetzt, das ist auch häufig so ein Streitthema, die gehen dann davon aus, dass mittlerweile fast alle Kinder im Wechselmodell leben, weil das natürlich ein Modell ist, was von den Medien viel aufgegriffen wird. Das ist aber eine Zahl von unter 10%, wo die Eltern sich wirklich paritätisch
das hätte
teilen.
Ich nicht gedacht.
Ne? Ja. Also damit räume ich auch auf, mal zu sagen, so ja, das ist ein Modell, was wirklich noch selten gelebt wird. Häufig von Paaren, die auch finanzstärker sind, weil das auch finanziell teurer ist.
Natürlich, ja.
Das Wechselmodell hat auch, wenn eine Frau beruflich zurückgesteckt hat, häufig Nachteile für die Frau. Da müsste man dann auch nochmal drüber nachdenken, weil das mit dem Unterhalt und der Berechnung des Unterhalts deutlich schwieriger ist. Ne? Solche Sachen. Und dann auch so Dinge, als ich angefangen habe, für meine NGO Spenden zu sammeln. Ja, warum für Alleinerziehende in Deutschland? Denen geht's doch gut, ne? Aber man sagt, nee, denen geht's häufig nicht gut. Und mit solchen Mythen räume ich eben auf, durch Fakten, durch Entkräftung und so weiter. Und das finde ich auch wichtig, dass auch Omas und wer auch immer sich das mal durchliest, eben alle Menschen, die mit Alleinerziehenden zu tun haben.
Ja, ja, das Buch ist eben nicht nur für diejenigen, die sich gerade getrennt haben, sondern einfach alle Personen gedacht.
Eigentlich schon, ja.
Welche Hilfe rettet denn vielleicht so nach einer Trennung den Partner oder der Person, sage ich mal, oder vielleicht auch den Kindern, so den normalen Alltag vielleicht? Normal ist es ja erstmal nicht mehr, neben Solomütter.
Ja, also das habe ich auch am eigenen Leib erfahren. Am besten geht es einem, wenn man ein gutes Netzwerk hat. Ne? Ja. Einfach tolle Freunde, tolle Familie. Ja. Da würde ich jetzt unschick sagen, das hat mir auch den Arsch gerettet. einfach Menschen, auf die man sich verlassen kann, die dann da sind. Also es fängt in dem Moment an, man trennt sich. Vielleicht gab es einen Vorfall. Oh, wo wohne ich denn jetzt mit meinem Kind?
Ja, natürlich. Ne? So, ja, fängt es ja schon an.
Ne? Damit geht es schon los. Ne? Dann ist häufig gerade die Trennungsphase, diese Übergangsphase ist häufig eine Phase, wo die Menschen, die sich trennen, Geld brauchen. Mhm. Auch da ist natürlich super, wenn man ein Netzwerk hat, was das anbietet. Ne? Also das ist wirklich wichtig. Leider fehlt das vielen. Ne? Nicht jeder hat noch Großeltern, hat die um die Ecke, hat Freunde.
Richtig.
Also das ist total wichtig. Deswegen rate ich da auch immer, wenn ihr hinschaut und habt vielleicht im Büro jemanden, der sich trennt oder so, vielleicht einfach auch mal proaktiv Hilfe anbieten. Ja. Das ist total wichtig. Und dann ist für die getrennten Eltern selber, ist es wahnsinnig hilfreich, sich direkt und schnell gute Strukturen zu schaffen, also gute Betreuung, ne? Wirklich zu gucken, wo habe ich vielleicht eine gute Ganztagskita, habe ich möglicherweise noch Optionen, einen Babysitter zu bekommen, kann vielleicht die Oma immer dienstags das Kind abholen oder meine Freundin nimmt es mit oder was auch immer, ne? Also, dass man wirklich sich selber da Strukturen schafft, in denen man dann Freiräume hat, um Geld zu verdienen, um Amtsgänge zu machen, um auch mal den Kopf frei zu kriegen, ne? Das ist super wichtig. Ja. Und apropos Kopf frei kriegen, ich weiß aber, dass es am Anfang echt schwer ist. Man muss auch gucken, dass man auf die eigene Gesundheit achtet, ne? Aber da hat man am Anfang kaum Zeit zu.
Ich glaube, da ist wenig Zeit am Anfang, aber dass man das schnell wieder reinkriegt, ne?
Dass man das schafft. Und nur so stark die Eltern sind, so stark können auch die Kinder sein. Ne? Ja. Es ist einfach wichtig, dass man ein stabiler Elternteil ist. Und dafür braucht man auch Phasen für sich selbst.
Ja, natürlich. Ne? Absolut. Man will es ja dann irgendwie, man will es ja so normal wie möglich irgendwie schnellstmöglich wieder haben, auch fürs Kind, damit es eben einfach einen normalen Alltag hat, ne?
Ja, genau.
Was sind denn, wenn man jetzt auf eure Webseite guckt, da habt ihr ja verschiedene Themen, so die meistgeklickten Themen oder Inhalte und was sagt das vielleicht auch aus über die Leute, die bei euch draufschauen?
Man könnte jetzt glauben, dass das so klassische Hilfen sind, irgendwie Glossar oder wo bekomme ich Hilfe oder so. Ist es tatsächlich nicht. Bei uns sind die meistgeklickten Sachen sind die redaktionellen Texte von anderen Alleinerziehenden. Ja. Und ich glaube, das sagt relativ viel darüber aus, dass es wichtig ist, sich in der Phase nicht allein zu fühlen. Ne? Mhm. Ich bin jetzt hier der oder die einzige bunte Hündin oder der bunte Hund, dem das jetzt passiert.
Ja.
No, es passiert ganz, ganz viel. Und selbst die, entschuldige das Wort, beschissensten Trennungen passieren allen.
Ja.
Auch Akademikern, auch Menschen aus gutem Hause und so weiter. Gewalt ist was, was sich durch alle Schichten zieht. Das finde ich auch mal ganz wichtig zu sagen. Das passiert auch nicht nur irgendwie vulnerablen Zielgruppen oder so. Deswegen einfach das Gefühl, ich bin nicht alleine. Ich habe Menschen, denen Ähnliches passiert und ich brauche mich nicht irgendwie als Sonderling zu fühlen. Ich glaube, das ist das, was man auch in diesen Texten so gut herauslesen kann. Und auch so kleine Alltagsgeschichten, ne? Also Dating als Alleinerziehende ist zum Beispiel immer ein Thema, was super ankommt. Dann aber eben auch so diese gängigen Mythen und Vorurteile. Einer unserer Haupttexte, die am besten liefen, waren, das kommt von der Trennung. Das kennt man auch als Elternteil. Ja. Das Kind ist in der Schule schlecht, ach, kommt von der Trennung.
Ja,
kind hat immer Bauchschmerzen, ach, kommt von der Trennung. Ne? Also es wird dann auch von den LehrerInnen, von den ÄrztInnen und so, die sagen sowas dann. Und das ist halt totaler Blödsinn. Ne?
Ja, absolut.
Das Kind kann auch eine Blinddarmentzündung haben oder vielleicht versteht es den Stoff in Mathe gerade nicht oder hat eine Dyskalkulie, auch möglich. Aber erstmal ist die Trennung
erstmal alles davon, okay.
Und genau solche Dinge und Erfahrungsberichte haben wir eben auf der Website und das ist einfach schön zu lesen. Ach, guck mal, ist wie bei mir.
Ja, ne? Ja, das glaube ich. Wie gesagt, dass man sich nicht alleine fühlt halt. Das ist ja in sämtlichen Lebenslagen so.
Ja.
Jetzt bietet ihr online super viel Hilfe an, sag ich mal. Und wo, denkst du, sind aber lokale Strukturen wirklich ja nicht nur sinnvoll, sondern vielleicht auch müssen da sein?
Das fand ich eine super spannende Frage oder finde ich eine super spannende Frage. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, in was für einer Situation man sich befindet. Mhm. Also sagen wir mal, ich bin jetzt wirklich akut armutsbetroffen. Mhm. Dann brauche ich soziale Strukturen in der Stadt, die mir helfen. Ne?
Ja.
Wohngeldstelle, Sozialamt oder Jobcenter, ne? Solche Sachen, wo ich wirklich Hilfe kriege. Und da bietet sich auch sehr an, dass man, ich glaube, einige Städte haben das schon, oder ich weiß, einige Städte haben das schon, so alleinerziehenden Lotsen oder so hat. Ne? Dass man einfach Menschen hat, die Leute in der Situation an die Hand nehmen, gerade auch wenn jemand vielleicht der Sprache nicht so mächtig ist oder während der Trennung jetzt gerade so sehr unter Liebeskummer leidet, dass er oder sie es gar nicht schafft, sich auf diese Sachen zu konzentrieren, dass man da Hilfe bekommt. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Natürlich sind auch solche Sachen nicht unwichtig, wie ich weiß, Reda Wiedenbrück hat zum Beispiel ein Frühstück für Alleinerziehende. Ne?
Ach,
das wird hier ab und zu angeboten. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell der Stand ist. Aber genau da liegt natürlich dann auch ein bisschen die Herausforderung.
Ja.
Weil, das hatte ich ja eben schon gesagt, wir sind halt keine homogene Gruppe.
Ja.
So, und jetzt gehe ich da zu einem Frühstück und da sind jetzt vielleicht noch drei andere Mütter, aber eigentlich habe ich mit denen gar nichts gemeinsam, außer dass ich alleinerziehend bin.
Richtig, ja.
Und dann funktioniert auch so ein Frühstück nicht so gut, ne? Weil mich macht das ja nicht zu einem anderen Menschen. Meine Ausbildung bleibt, meine Interessen bleiben, mein Wesen bleibt, mein alles bleibt. Und nur weil jetzt jemand anders die gleiche Lebenssituation hat, aber vielleicht ein ganz anderer Mensch ist oder erst 23 ist oder so, heißt das nicht, dass ich mich mit der Person gut verstehe.
Ja, und vielleicht, wenn du jetzt, sag ich mal, ein ganz anderes Umfeld hast, hast du vielleicht auch nicht die Probleme, die er hat. Vielleicht am Anfang, aber ich glaube, das gleitet ja ziemlich schnell auseinander.
Und das ist eben die Schwierigkeit, da zu gucken, in Großstädten ist das natürlich einfacher. Ne? Da habe ich so viele Betroffene, dass man dafür auch unterschiedliche Angebote und Gruppen findet. Aber jetzt einfach zu sagen, wir haben hier das alleinerziehenden Frühstück, kommt doch da mal alle hin, ist erfahrungsgemäß schwierig. Ne? Da muss man dann so ein bisschen gucken. Und das ist auch das Schwierige an diesen Vor-Ort-Hilfen, würde ich sagen. Und da bieten dann Online-Netzwerke natürlich Möglichkeiten, sich da gezielt genau das auszusuchen, was man sich wünscht.
Ja, vor allem vielleicht dann auch, wenn es so ein Forum ist in ganz Deutschland, wo man vielleicht doch mehr Ähnlichkeiten hat und sich lokal eben nicht so vernetzen kann.
Genau. Gibt es auch ganz viel, also wir haben zum Beispiel auch WhatsApp-Gruppen. Was da immer schwierig ist, ist da so eine Moderation reinzukriegen. Das ist die Gruppen, alle diese Gruppen haben Schwierigkeiten, weil einmal kommen da Trolls rein, das ist schwierig. Dann hast du aber auch Menschen, die die anderen beschimpfen, Leute, die sich in diesen Chatgruppen nicht gut benehmen oder sagen, was stellst du so eine dumme Frage, ne? Solche Sachen. Also das mit diesen Chatgruppen, das ist tatsächlich auch nicht einfach. Wir versuchen das und andere versuchen das auch, aber da muss man auch immer ein bisschen schauen. Ne?
Ja, das ist halt auch irgendwie fast ein Fulltime-Job, würde ich sagen, sich da wirklich so drum zu kümmern. Ja. Ne? Du hast vorhin schon gesagt, dass das ja nicht so akzeptiert wird, ja, alleinerziehend oder auch in der Schule oder vielleicht auch in der Kita, ja, dass er Probleme hat, kommt von der Trennung. Was ist denn für dich wirklich so die Anerkennung als Familienmodell alleinerziehend? Was muss da passieren, damit das wirklich so ist in der Gesellschaft allgemein?
Ist mega schwierig zu beantworten, ja. Tatsächlich, weil ich glaube einfach der Anspruch, das war auch das, sowas wünschst du dir von der Politik, denkt uns einfach mit. Also sei es jetzt auch, wir haben gerade eine Aktion, hallo Freibad-Redner Wiedenbrück, wenn du zuhörst, Familienkarte bitte auch für Alleinerziehende etwas günstiger oder einfach mit einem zweiten Erwachsenen, die Oma oder die Schwester der Mutter oder sowas, das wäre eine Riesenidee.
Ja.
Klappt irgendwie seit Jahren nicht, habe ich jetzt schon häufiger mal angeregt, aber klappt irgendwie nicht.
Ach, okay.
Und ich muss halt das Gleiche für mich und meine 7-jährige Tochter bezahlen, wie Mutter und Vater mit 3 Kindern. Und das fällt mir natürlich schwer.
Ich würde sagen, das ist ja für dich wesentlich schwerer dann auch, natürlich.
Wir haben einen kleinen Durchbruch. SPD und die Grünen haben es tatsächlich geschafft, jetzt durchzubekommen, dass die Freibadkarte, die man sich durch das Sportabzeichen erarbeiten kann, die dürfen jetzt erstmals auch alleinerziehenden Familien sich erarbeiten. Das war vorher auch nicht so.
Ja.
Da freue ich mich schon mal drüber. Aber so muss man eben sukzessive dann gucken. Ansonsten, ja, ich finde einfach, dass das Mitdenken ist tatsächlich das hauptsächlich und eine politische Gleichstellung in irgendeiner Form eben mit Besteuerung und so weiter wäre natürlich super.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Und ich habe in meinem Buch, das war ganz spannend, habe ich da mal versucht, auch Menschen aus Wirtschaftsumgebungen mal zu fragen, hey, was wäre denn eigentlich, wenn wir mal so eine Utopie aufmachen würden, dass alleinerziehenden Familien genauso anerkannt wären, gesellschaftlich und wirtschaftlich und politisch, wie andere Familien? Wollte sich niemand zu äußern, dann habe ich mit einem Utopieforscher der Uni Münster telefoniert, der mich ermutigt hat, das einfach mal weiter zu denken.
Mhm.
Und bin dann tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass das wahrscheinlich auch finanziell und eben, dass unser Staat da kein Interesse dran hat, auch aus finanziellen Gründen, was dann auch nachvollziehbar ist, wenn man sich dann mal in so Details denkt. Also das beginnt schon mit Wohnungen. In Deutschland haben wir Häuser- und Wohnungsmangel. Wenn man jetzt überlegt, ich habe in meinem Buch Zahlen zwischen, das variiert sehr stark, zwischen 30% und 70% vermuten Experten, dass Paare unzufrieden sind.
Mhm.
Wenn man sich jetzt mal dann ausrechnet, das habe ich dann im Buch gemacht, die Zahlen habe ich jetzt gerade nicht hier, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, 1/3 aller Familien würden sich jetzt sofort trennen, weil sie eigentlich unglücklich sind.
Ja.
Und plötzlich gibt es die finanziellen Mittel, alles ist anerkannt.
Ja.
So, wo sollen die dann alle wohnen?
Ich würde sagen, da ist immer noch der Wohnraum von daher.
Dann brauchen wir Millionen mehr Wohnungen
plötzlich.
Und Ähnliches ist es im Pflegesektor. Es fehlen wahnsinnig viele Pflegekräfte. Ganz, ganz viele Menschen werden zu Hause betreut, pflegende Menschen. Das wird uns ja sowieso in Zukunft überrollen, dieses Thema.
Absolut, garantiert.
Und wenn die Frauen in den Familien nicht mehr diejenigen sind, die alle pflegen, haben wir
fallen
auch ein Problem.
Weg, ja, fallen die auch weg wieder und ja. Okay.
Also von daher, das ist ein schwieriges Thema. Vielleicht kann man das nochmal, da könnte man vielleicht nochmal ein neues Buch drüber schreiben und das an anderer Stelle aufmachen. Aber es ist ganz spannend. Also ich fand es auch selber für mich spannend, mich da zahlenmäßig mal reinzudenken und mal zu gucken, was bedeutet das eigentlich. Ich bin natürlich keine Soziologin oder so, ne? Aber das war schon interessant. Und dann kriegt man schon den Eindruck, naja, so ein Staat ist vielleicht auch schon darauf angewiesen, dass die paar Familien
zusammenbleiben.
Ne?
Ja. Ja, aber trotzdem ist es ja eigentlich schon eigentlich irre, dass es dann darauf hinausläuft, dass der Staat sagt, bitte, bitte bleibt zusammen und trennt euch nicht, weil das können wir uns eigentlich überhaupt nicht erlauben.
Mhm.
Dass so die Gesellschaft eigentlich funktioniert und das zusammenhalten muss.
Ja.
Wahnsinn. Verrückt. Wir sprechen noch ein bisschen über deine Person.
Mhm.
Du berätst Unternehmen zum Thema Vereinbarkeit. So richtig,
genau. Ja.
Was sind denn 3 Maßnahmen, die wirklich wirken und vielleicht 3, wo du sagst, okay, die klingen einfach nur gut, aber so richtig was bringt, tun die nicht?
Das ist tatsächlich, das haben wir ja eben schon changiert, das Thema, das ist tatsächlich auch schwierig, aber ich würde sagen, gute, verlässliche Kinderbetreuung ist mega wichtig und es fehlen 400.000 Kindergartenplätze in Deutschland. Das ist irgendwie die letzte Zahl der Bertelsmann Stiftung. Und das muss gegeben sein. Ja. Wenn ich als Elternteil das Gefühl habe, mein Kind ist nicht gut betreut, gehe ich nicht in Ruhe zur Arbeit.
Natürlich nicht.
Dann hänge ich immer am Telefon, gucke, rufen die vielleicht an.
Ja, ja, klar.
Ich höre das jetzt so oft, mein Kind ist schon in der Schule, da klappt das mega gut. Aber ich höre so oft von Freunden, die Kita hat wieder zu, da sind Erzieher krank, jetzt müssen wir wieder zu Hause betreuen und so weiter. Das geht zu Lasten der Vereinbarkeit und zu Lasten der Frauen.
Ja.
Weil fast immer die Frauen diejenigen sind, die weniger verdienen. Dementsprechend sind die Frauen diejenigen, die zu Hause bleiben, weil das Gehalt im Zweifel das ist, auf das man verzichten könnte. Also mega wichtig. Kinderbetreuung. Ich finde es auch mega wichtig, es ist nicht in allen Berufen möglich, flexible Arbeitszeiten und flexible Arbeitsorte.
Mhm.
Dass man da einfach auch als Paare, dass man sich abwechseln kann.
Ja,
ne? Dass der eine sagt, hey, ich bin an dem Nachmittag aber zu Hause und da kann ich einspringen und so weiter. Ne? Dass es nicht heißt, du musst um Punkt 8 Uhr hier sein, sondern du kannst vielleicht um 8.30 Uhr anfangen. Wenn das Kind mal die erste Stunde frei hat, fängst du halt um 9:30 an.
Ja.
Was auch immer, dass solche Sachen möglich sind und dass man nicht immer davon ausgeht, die ArbeitnehmerInnen, die wollen sowieso so wenig wie möglich arbeiten.
Mhm.
Also ich kann nur von mir als Alleinerziehende sprechen, für einen Job, in dem ich gut behandelt werde, wo ich gut bezahlt werde, tue ich relativ viel, weil der für mich essentiell wichtig ist.
Richtig,
Und sich das einfach mal klar zu machen, dass die Leute nicht vorhaben, die Arbeitgebenden auszunutzen.
Ja, richtig,
ne? Das ist total wichtig. Und dann der mit wichtigste Punkt, das Mindset der Menschen im Unternehmen und der Vorgesetzten, ne, ist mega wichtig.
Mhm.
Also nur dann, wenn ich wirklich meine Vereinbarkeitsmaßnahmen so meine, wie ich sie sage, und wenn ich die wirklich auch so lebe, nur dann kann ich Vereinbarkeit im Unternehmen richtig leben. Ne?
Ja.
Und da ist für mich nochmal so ganz wichtig, einfach auch mal den Blick zu weiten, so guckt nicht nur auf die Mütter mit Kindern, guckt auf die Väter.
Mhm.
Also es ist immer noch eine wahnsinnige Differenz in der Elternzeit. Väter nehmen wenige Monate, während Mütter den großen Anteil nehmen.
Ja.
Ich höre auch immer wieder Väter, die sagen, ja, das erlaubt mein Chef nicht.
Mhm.
Ich sage, da muss ich dann auch sagen, setz dich durch. Ne?
Ja, ja,
also ich kann es mir auch nicht aussuchen, ich muss es machen, also setz dich auch als Mann durch.
Ja.
Und wenn das nicht passt, such dir einen neuen Job. Vielleicht wacht dein Vorgesetzter dann auf oder deine Vorgesetzte.
Ja.
Ne? Also da müssen natürlich auch beide Geschlechter dran ziehen. Und weil wir das Pflegethema eben schon hatten, einfach auch mal zu gucken, Vereinbarkeit sind nicht nur Kinder, Vereinbarkeit sind auch Menschen, die man pflegen muss. Vereinbarkeit ist jemand wie du, der gerade einen neuen Hund aus dem Tierschutz hat, um den er sich kümmern muss und deswegen mal im Homeoffice sitzt. Bei den jungen Leuten sind das Themen wie, ich möchte demnächst einen Marathon laufen und einmal die Woche trainieren.
Ja.
Es sind Menschen wie ich, die sagen, zusätzlich zum Alleinerziehen habe ich noch ein Ehrenamt, ich möchte gerne den Freitag für mein Ehrenamt arbeiten.
Ja.
Einfach mal so zu gucken, die Zeiten ändern sich auch.
Ja,
ne?
Genau. Wie können wir das vereinbaren, dass ich meinen Job so hinkriege, aber alles andere auch noch klappt.
Genau.
Ja.
Und die anderen Facetten, die Menschen mitbringen, die sie in anderen Bereichen außerhalb der Arbeit lernen, die helfen ja auch wieder dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin dabei, einfach einen tollen Mitarbeiter oder eine tolle Mitarbeiterin zu haben, die auch über den Tellerrand denken. Ne? Und da muss man sich, glaube ich, im Klaren sein, ne? Dass das so die Sachen sind, die wichtig sind. Ne?
Gibt es denn so Punkte in Stellenausschreibungen, wo du sagst, oh, das ist so dieser klassische Obstkorb?
Ja, ich hätte jetzt den Obstkorb gesagt, Obstkorbsport. Ich habe also Highlight, was ich letztens irgendwann gelesen habe, gratis Parkplatz. Habe ich gedacht, oh, Hammer.
Wahnsinn. Sofort bewerben.
Also, also ich glaube, solche Sachen sind schon, da wird eigentlich nur noch drüber gelacht.
Ja,
ne? Also das kannst du echt eigentlich nicht mehr reinschreiben. Ja, also das Mindset ist alles und das Problem ist aber auch, man findet selten im Bewerbungsgespräch raus, sondern es ist dann, wäre halt eigentlich gut, wenn man schon mit den Mitarbeitenden mal vorher sprechen könnte oder so, wenn man geguckt wird, wird das wirklich gelebt, ne? Also ich habe vor einiger Zeit in einem Unternehmen angefangen, die sich als extrem familienfreundlich gesehen haben und als ich da angefangen habe, war ich die einzige Mutter.
Oh, so familienfreundlich doch.
Also es gab eine Handvoll Väter vielleicht, aber ja.
Wahnsinn.
Das ist dann natürlich auch schwierig.
Ja,
ne?
Ja, natürlich.
Und das ist dann auch schwierig, wenn man dann immer die Einzige ist, die um 14 Uhr gehen muss. Dann kriegt man diesen Spruch, schönen Feierabend.
Ja, ja, richtig.
Das ist dann auch, da könntest du irgendwann
dem
anderen an die Kehle springen und sagen, weißt du was, ich würde eigentlich gerne jetzt auch mal hier bleiben.
Ja.
Schon alleine diesen Druck zu haben, immer bis 14 Uhr fertig sein zu müssen, so es denn 14 Uhr ist. Ja. Ich habe eine Freundin, die hat keine Kinder, die hatte eine Eingliederungsmaßnahme nach einem Bandscheibenvorfall und da war es so, dass sie dann nur Teilzeit gearbeitet hat. Die hat gesagt, Sarah, das Stressigste, was ich hier gemacht habe, ist dieses Teilzeitarbeiten. Immer zu wissen, um 2 muss ich gehen.
Ja, verstehe ich absolut.
Der sitzt dir ab morgens um 8 im Nacken. Ja. Ich muss um 2 fertig sein. So, das ist schon mal das eine. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann habe ich ja keine Freizeit.
Richtig, geht's dann weiter.
So, und dann habe ich auch keinen Feierabend. Und das ist total wichtig, dass das aber ankommt, auch bei den anderen. Ne? Weil wenn man sich dann irgendwann darüber Gedanken macht und dann hörst du diesen Spruch jeden Tag, das macht dich mürbe.
Ja,
ne?
Ja, natürlich.
Also es sind so die kleinen Dinge und die leben sich natürlich am besten. Da kommt dann das, was ich dann sage, am schönsten wäre natürlich, wenn du Vorgesetzte hast, die auch Vereinbarkeit leben. Mhm. Und dann hast du nämlich Role Models, die zeigen, wie es funktioniert. Ja. Und dann funktioniert das auch in der entsprechenden Abteilung.
Ja,
ne?
Richtig.
Und was ich ganz wichtig finde, immer auch mit den Menschen ins Gespräch gehen. Also für mich ist halt super, wenn mich mein Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, wenn die mich fragen, was brauchst du, um hier gut arbeiten zu können? Ja. Dann kann ich das sagen, dann kann mein Gegenüber sagen, was er von mir braucht oder sie. Und dann findet man einen Konsens, auf den man sich einigt und dann läuft das auch. Ne?
Ja. Ja, jetzt haben wir jetzt schon über gute Führungskräfte ja quasi gesprochen. Aber was würdest du sagen, du hast jetzt über Druck gesprochen. Wie adressiere ich so einen Druck oder diesen Mental Load, den ich habe, wirklich an meinen Arbeitgeber? Weil es ist ja schon immer so ein bisschen, dass man denkt, dieser Schritt zum Chef ist ja schon manchmal schwierig.
Da habe ich auch tatsächlich noch nicht wirklich eine Lösung für gefunden. Also es gibt ja unter Alleinerziehenden und auch unter Eltern immer die Diskussion, schreibe ich meine Kinder überhaupt in den Lebenslauf oder mache ich das nicht?
Okay, ja.
Das ist bei mir selber, ist das hinfällig, weil man natürlich über mich auch im Netz findet, was ich tue. Das heißt, die Leute, wenn die mich googeln, wissen die, aha. Es ist schwierig. Ich glaube, man muss es persönlich ausloten. Ich bin Freund von mit der Tür ins Haus und es sagen, weil nur so hat der andere die Chance, es überhaupt zu verstehen. Aber das kommt nicht immer gut an. Das ist einfach so. Und dann würde ich auch ermutigen zu sagen, sich weiter umzugucken und zu gucken, ein Arbeitsumfeld zu finden, in dem das dann möglich ist.
Ja,
ne?
Okay.
Und wenn man vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin viel bekommt, dann geben die Menschen auch total viel zurück. Also es ist einfach die intrinsische Motivation, die dann da ist, wenn Wertschätzung da ist, die dann da ist, wenn Anerkennung da ist. Und ich ermutige immer wieder danach zu suchen, ne?
Absolut. Ah, ist schön. was hat dich denn zuletzt wirklich aus Community oder Freunden, Politik, wo du sagst, okay, das hat mich wirklich hoffnungsvoll gestimmt, dass es gerade vielleicht in die richtige Richtung geht?
Also politisch, muss ich mal voranschieben, geht es eigentlich im Moment nicht so richtig in die richtige Richtung. Wir sind auf einem sehr
Die sind sich ja auch noch am Find gerade sowieso ne, und das hilft, glaube ich, nicht.
Aber wir sind natürlich auch mit so Parteien wie der AfD auf einem sehr konservativen Weg und da muss man wirklich, da würde ich auch gerne nochmal appellieren zu sagen, das, was die AfD als Familienfreundlichkeit verkauft, wir können wieder von einem Gehalt leben und so weiter. Leute, guckt euch das genau an und vor allem Frauen, guckt euch das genau an.
Guckt an, was ihr da wirklich wählt.
Aus Frauensicht kann ich ganz klar sagen, keine Frau, die selbstbestimmt leben möchte, kann so eine Partei wählen. Ne? Also das finde ich ganz, ganz wichtig und es wählen ja nun auch mehr als jeder Fünfte diese Partei. Ja. Von daher, es ist einfach wichtig, wenn ich mich für so eine Partei entscheide, dass ich auch mal in das Programm gucke und auch mal gucke, was würde das denn mit meinem Leben machen.
Richtig.
Deswegen das mal so vorab und auch bei den anderen konservativen Parteien vielleicht auch mal zu gucken, wo wird Familie geschützt, aber wo wird auch gleichzeitig was für Frauen getan? Das ist auch nicht das Gleiche. Frauen und Familie ist nicht das Gleiche. Wenn eine Partei Familien fördert, heißt das noch lange nicht, dass sie auch Frauen fördert. Und das muss man sich auch sehr genau angucken. So, das mal vorangestellt. Aber ansonsten haben wir zwei sehr tolle Frauen jetzt gehabt, die tolle Sachen vorangetrieben haben in den letzten Monaten und Jahren. Das ist einmal die Natascha Zagorski. Die hat durchgesetzt und hat es tatsächlich auch geschafft, dass auch nach Fehlgeburten jetzt ein Mutterschutz an den Start kommt in Deutschland.
Super, ja.
Das hat die mit sehr viel Arbeit, auch einem Buch, einer Petition und
ja,
so weiter durchgesetzt. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich an den Start gekommen. Und meine Freundin Delia Keller, die in Berlin lebt, die hat eine Petition gestartet, Kindergeld für alle. Da geht es um dieses Unterhaltsthema.
Ja.
Da geht es nämlich genau darum, dass das Kindergeld nicht mehr sich mit dem Unterhaltsvorschuss verrechnet, sondern dass das zwei getrennte Leistungen sind, die beide zustehen. Und das steht im Koalitionsvertrag.
Okay.
Jetzt ist mal abzuwarten, ob es auch kommt. Aber da sage ich auch einen Riesenerfolg.
Ja.
Und da sieht man natürlich, dass so Einsatz von Menschen tatsächlich dafür sorgen kann, dass sich Dinge verbessern.
Ja.
Und ich will immer so eine Lanze brechen für Frauen in der Politik. Wir haben viel zu wenig Frauen in der Politik.
Ja.
Der Bundestag hat jetzt weniger Frauen als noch in der letzten Legislatur. Und da müssen wir Frauen einfach auch gucken. Auch Lokalpolitik ist leider nicht familienfreundlich. Mhm. Aber da müssen wir Frauen gucken, dass wir es trotzdem schaffen, uns genau in diese Themen einzubringen.
Ja. Ja, und wie du sagst, ne, da merkt man dann doch, jeder Kleine kann doch irgendwas verändern.
Ja.
Stark. Wow. Super. Also es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung.
Ja,
das ist super schön zu hören.
Genau. Ich habe letztens in einem Gespräch gesessen und die haben gesagt, ja, deine Themen sind immer so negativ. Ich sage, nein, meine Themen haben auch was Positives und da will ich auch immer so eine Lanze brechen. Auch alleinerziehend ist nicht negativ. Ich erzähle natürlich immer von diesen ganzen negativen Sachen. Aber sicherlich gibt es da auch positive Dinge. Allen voran, wenn ich alleinerziehend bin, kann ich mich frisch verlieben.
Ja.
Ist doch schön.
Ja.
Ich muss nichts diskutieren. Ich muss, muss nichts abstimmen. Ich kann das alles alleine entscheiden im Alltag. Natürlich gibt es einen anderen Elternteil, wenn der Sorgerecht hat, gibt es Themen, da stimme ich mich ab, ist völlig klar. Aber die Kleinigkeiten, wann geht mein Kind ins Bett, wie lange darf das Kind Fernsehen gucken, brauche ich gar nicht zu diskutieren, entscheide ich.
Ja.
Macht vieles leicht.
Das glaube ich auch, ja. Man muss nur immer auch das Positive sehen können.
Ja.
Wir kommen zum Schluss. Was wünschst du dir, dass Hörerinnen oder Zuschauerinnen oder Zuschauende direkt nach dieser Folge tun für sich selber, Freundinnen oder Kolleginnen, um da vielleicht auch zu unterstützen?
Ich habe natürlich jetzt gedacht, darf ich das sagen, nicht ganz uneigennützig, kauft mein Buch
so.
Und tragt es in die Welt, vielleicht auch einfach, um es zu verschenken. Ich habe auch gedacht, eigentlich wäre es mal richtig bold, das zu einer Hochzeit zu verschenken.
Ja, stimmt. Ne?
Oder zur Geburt oder so. Das wäre natürlich mega. Aber ansonsten, abgesehen von dieser Schleichwerbung, natürlich auch irgendwie dieses, nehmt Rücksicht auf Alleinerziehende.
Ja.
Ne? Einfach mal drüber nachzudenken, dass es auch Menschen in dieser Gesellschaft gibt, die nicht immer die gleichen Privilegien, die gleiche Stärke, die gleiche Kraft haben, einfach Rücksicht nehmen, überdenkt eure Vorurteile und hinterfragt euch da auch mal und gerne auch das, was ich eben auch schon mal gesagt hatte, bietet aktiv Hilfe an. Ne?
Mhm.
Das finde ich wirklich auch wichtig. Ich möchte da immer so gerne auch meine beste Freundin loben und das ist so ein schönes Beispiel. Ich hatte irgendwann mal eine berufliche Situation, da musste ich total kurzfristig weg. Unsere Kinder waren zusammen in der Kita und ich habe sie angerufen, kannst du heute mein Kind mitnehmen? Mhm. Ja, mache ich. Sie so, mach dir keine Gedanken, ich koche auch heute Abend, komm einfach, wenn du fertig bist.
Mhm.
Dann kam ich da abends hin, der Tisch war gedeckt, es gab Spaghetti Bolognese für alle, für mich einschließlich. Und als ich gegangen bin, hatte meine Freundin noch eine Tupperdose mit der Bolognese-Soße für den nächsten Tag, damit ich da auch nicht kochen muss.
Ja.
Und das ist einfach so ein Bild, wo ich sage, perfekt.
Ja,
ne?
Ja, absolut.
Ja. Und dann vielleicht noch, jetzt muss ich noch mal eine kleine Schleichwerbung machen, am 24.09. lese ich bei der VHS Gütersloh abends um 19 Uhr und präsentiere da mein Buch und wir sprechen miteinander und so. Würde ich mich natürlich total freuen,
wenn auf jeden Fall
Reda WienbrückerInnen vorbeikommen.
Kommt vorbei.
Gerne auch mit kritischen Fragen, also auch die gerne. Man kann ja auch zu dem Thema diskutieren,
ja.
Ne? Das da
absolut.
Lade ich auch immer zu ein.
Ne? Ich wollte sagen, und so kann man ja auch wachsen mit Kritik. Ne?
Genau.
Also komm vorbei am 24. VHS Gütersloh, Sarah liest. Und ansonsten danke ich dir sehr für das Gespräch. Also war eine sehr schöne, wirklich, wenn ich auf die Uhr gucke, eine sehr schöne Stunde. Und ich kann nur sagen, das war mein Gespräch mit Sarah Buschmann von Solomütter. Wenn ihr mehr über die Arbeit erfahren wollt, guckt bei Solomütter vorbei, bei Instagram oder sozialen Medien allgemein oder auch auf der Webseite. Wie gesagt, das ist auch eine sehr cool designte Webseite, muss ich sagen.
Danke, habe ich selbst gemacht.
Das habe ich mir gedacht. Nein, gibt es auf jeden Fall was zu sehen. Kauft das Buch. Das Buch, das ihr vor dem Alleinerziehen gelesen haben müsst, ist ab dem 3.9. im Handel erhältlich. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns, abonniert Solomütter. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und vielen Dank, Sarah.
Dankeschön, war ein tolles Gespräch.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören bei dem Podcast Das Stadtgespräch. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne folgen auf der Streaming-Plattform eurer Wahl oder auf Instagram @das.stadtgespräch. Wir würden uns auch auf eine Bewertung, zum Beispiel auf iTunes, freuen. Also, Bis zum nächsten Mal bei Das Stadtgespräch, Podcast aus Reda-Wiedenbrück.